Willkommen zur Ausgabe 3 vom ersten Palaver. Heute haben wir einen Mann, der nicht nur spitze Ohren braucht, sondern auch einen mega scharfen Blick hat. Und warum, das finden wir raus nachher. Das ist der Piwi Windmüller, Herausgeber mit seiner Frau, die auch da ist. Ich zeige aber nicht drauf, weil sie wird nichts sagen zu dem Abend. Er wird auch keine Referenz einholen dürfen. Sie ist einfach da. Therese und der Piwi Windmüller. Willkommen. Applaus für den Piwi Windmüller.
Danke vielmals.
Das Thema ist Medien also, für die, die Jason Moore nicht kennen. Das liegt auf dem Tisch, ihr könnt es also schnell lesen. Und der Piwi und Therese sind im Finish, da kommen wir noch drauf. Sie werden also nicht wie sonst vielleicht noch da kurz bleiben, und, sondern ziemlich gleich mal fahren müssen. Aber das sehen wir dann am Schluss, wie das läuft.
Oder da, ja.
Genau. Der Piwi ist Fotograf, eine Lehre als Fotograf, hat Kunstgewerbeschule besucht, hat fotografiert für Vogue, Annabelle, Burton Snowboards, Dior, Giorgio Armani, Gucci, Intersport, Nike International und viele mehr. Er hat im 97 beim grafischen Relaunch vom Magazin Jazz, wie das hier geheissen hat, als Kreativdirektor sich betätigt. Er hat angefangen mit der Jazzfotografie im Zuge dessen, hat unter anderem Covers gemacht oder Fotos von Marcus Miller oder B.B. King. Im 99 war der Relaunch von Jason Moore als CEO und 50% Teilhaber, Inhaber von Jason Moore. Und seit 2000 besitzt er zusammen mit seiner Frau Therese den Titel und ist Herausgeber, oder sie sind Herausgeber und Verleger von dem Magazin. Ja. Und hat im 2000 auch noch eine Bühne mitgegründet oder einen Ort, wo man sich treffen kann, die Jazz-Baracke, zusammen mit dem Dave Foisy, inklusive den legendären Wednesday Jam Nights. Correct. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Wunderbar! Wer so glamourös umreist und fötelt als Profifotograf, wieso soll man denn das alles eintauschen gegen das Verlagsbüro in Zürich?
Also ich hatte 17 Jahre lang Modefotografie einfach die Nase nicht voll gehabt. Das heisst, ich bin mehr oder weniger immer schön in der Weltgeschichte umgereist. Im Winter die schönste Karibik, Afrika, irgendwo her. Im Sommer in die schönsten Bergspitzen rauf. Und ich habe nach 17 Jahren einfach wirklich die Nase voll gehabt. Von dem Umeinanderreisen, von dieser Glamour-Welt. Und sind dann noch zwei, drei familiäre Zäsuren dazwischen gekommen. Aber die können wir weglassen. Daheim hatte ich eine wunderbare Frau gehabt. Sie hat immer schön gewartet auf mich, wenn ich heimgekommen bin. Und ja, dann hat sich es per Zufall ergeben mit dem Umsteigen des Magazin Jazz. Da, das war relativ lustig. Ich habe beschlossen, zum Aufhören zu fotografieren. Ich habe noch Nike fotografiert und mit der Werbeagentur in der Schweiz, Robi Weber Communication, das gemacht. Und dann ist der Robi Weber, der Besitzer von dieser Agentur, ist dann gekommen und gesagt: Piwi, du hast so viel redaktionelles geschafft. Ich hätte auch noch ein Heftchen, das nicht läuft. Kannst du mir helfen? Und dann geht er, zeig mal her, oder? Er schüch unter den Tisch gelangt und dann steht dort vier Buchstaben Jazz. Dann habe ich Ciao gesagt. Weil ich bin musikalisch von dem her nicht gebildet. Wenn Jazz am Radio gelaufen ist, hätte man dort sicher müssen umstellen. Und weil, also ich bin Jahrgang 55 und ich musikalisch ein bisschen angefangen, die Ohren öffnen, ist natürlich die perfekte Zeit vom deutschen Free Jazz, also die Antwort auf den amerikanischen Jazz. Und den hat man ja zum Teil, den kann ich zum Teil heute noch nicht hören. Also wenn man einfach zwei Töne muss noch zerstören und es gibt keine Melodie, nichts ansatzweise, habe ich ja heute noch sehr grosse Probleme. Anyway, der Robi Weber hat dann gefuchtelt mit denen und gesagt, der, weißt du, der deutsche Free Jazz, das ist nicht der Jazz und so. Es gibt noch einen anderen Jazz, oder? Und ich gesagt, ja gut. Ich bin im 97 das erste Mal an ein Jazzkonzert gegangen mit dem Robi Weber, der hat mich in die Wiederbau geschleppt in Zürich. Und der Sound hat recht schön gerufen. Und gespielt hat George Robert Quartett, Peter Schmidli, Heiri Krenzig am Bass, Thierry Lang am Piano und als Stargast der Clark Terry. Und der Teufel hat wollte, dass ich an dem Abend auch noch die ersten Jazzfotos gemacht habe. Und das hat mir verdammt viel Spass gemacht. Weil ich habe früher immer die schönsten Frauen, die schönsten Kleider, die schönsten Lichter, die schönsten Locations können fotografieren mit zwei, drei Assistenten und. Und da war ich jetzt einfach mal für mich allein gewesen, beim Fotografieren und habe wirklich komponieren von dem her. Nämlich mit der Musik konnte ich das Bild spüren. Das war ein anderes Erlebnis auch gewesen. Und das hat mir dann letztendlich den Ausschlag gegeben, um zu sagen, okay, Robi Weber, ich versuche mal einen grafischen Relaunch zu machen.
Bevor wir jetzt dort noch ein bisschen weiterfahren mit der Fotografie, kurz zurück in die Musik. Hast du schon einen Bezug zur Musik gehabt? Ein Instrument? Eine erste wahnsinnige Zeile? Nein, oder was hat denn die musikalisch bis dorthin begleitet?
Das habe ich sehr schnell begriffen, dass ein Instrument nicht mehr für mich ist. Wir hätten zwar von daheim aus sollen ein Instrument lernen, das war ja fast Pflicht gewesen. Ich habe dann gescheiterweise Schlagzeuger lernen, weil ich wusste, das kommt nicht in Frage. Und dann bin ich dem FC St. Gallen beigetreten. Ist aber, das ist nicht ein Leben. Nein, anyway, ich habe dann wirklich als Einzige in der Familie kein Instrument gelernt. Von daher her, also Beziehung zu der Musik praktisch null. Also einfach das, was man am Radio gehört hat. Ich bin aber ja, ein alter Rockersau geworden. Und bin doch das ein oder andere Konzert geschaut. Ein ganz markantes Konzert. Da war ich nicht einmal volljährig. Das war in Abtwil, so einem Hundsverlocherten, in einem Festzelt von etwa 250 Leuten. Da hat eine Band vorne gespielt. Und die hat mir irgendwie hat mir die das noch angetan. Hat mir sehr gefallen. Und ich habe den Namen von der Band gar nicht gemerkt. Wir sind einfach ein paar Kollegen zusammen das Konzert. Und ein halbes Jahr später hat die Band eine Platte rausgegeben mit einer Kuh vorne drauf. Und das war Pink Floyd. Und die durfte ich in einem Festzelt erleben.
Das heisst, Jazz war kein Thema in deiner Jugend. Bis dahin, bis der Robi Weber die eben mitgeschlenkt hat.
Genau.
Voilà. Um dann auch Fotos zu machen. Und dort würde ich jetzt noch mal kurz bleiben. Du hast es schon ein bisschen angetönt. Was ist der Unterschied, wenn du heute oder dort mal vor allem auch einen Musiker fotografierst? Ein rastloser Mensch, vielleicht aber auch ein geerdeter, ruhiger. Aber ein Musiker und nicht ein Model, der professionell stillsteht und genau das Handy so hat, wie du sagst, sondern sehr individuell unterwegs ist.
Also, ich bin an die Fotografie hergegangen, weil ich an die Modefotografie hergegangen, weil für mich hat die Fotografie etwas mit Schönheit zu tun. Das war mit unter anderem Grund, warum ich aufgehört habe, fotografieren Mode, weil da sind gerade die italienischen Wellen gekommen, wo so quasi so drogensüchtige Models mit so blutunterlaufenden Augen und so, das war nicht mehr mein Business gewesen. Bei der Musik wollte ich mit der genau gleichen Ästhetik hergehen. Ein Foto muss für mich schön sein, muss für mich auch ein Modefoto muss swingen, sie muss Töne klingen, formal aufgehen. Bei der Musikfotografie da habe ich mir natürlich ein paar Weltstars angeschaut vorher, Francis Wolff, William Claxton, und herausgefunden, dass die Fotografie fast ein bisschen stehen geblieben ist. In den 70er, 80er Jahren. Und dort habe ich dann für mich persönlich einen Weg gefunden und natürlich auch dass ich überhaupt eingestiegen bin, ausbedungen, dass ich fotografieren darf, was ich will. Und dann bin ich dort hergegangen und auch versucht, gewisse Menschen so zu porträtieren, wie ich ein Foto gemacht vom Gott, jetzt ist mir der Name entfallen. Der blinde Pianist Ray Charles.
Ray Charles.
Entschuldigung, Ray Charles. da ist also 99% vom Bild ist schwarz und er ganz munzig, winzig, schallend lachend am E-Piano. Was ein Synonym soll sein für seine Blindheit. Und das ist das, was ich auch gesucht habe. Auch bei den Musikern, wenn die Bewegung von einem Musiker sind repetitiv. Das heisst, wenn du zuerst zuschaust, wenn ein Musiker spielt, dann weißt du genau, wo er den Peak hat. Ein Saxophonist, wenn er genau reinbläst. Und dort hätte ich mir können, vorab, bevor ich überhaupt abgedruckt habe, kann ich ein Foto bereits machen und nur noch auf den Moment warten. Und ich bin auch nie ein Konzert lang vorne an der Bühne fotografieren. Ich war viel lieber aus dem Hintergrund raus fotografiert. Ich habe so die vielen Schwarzräume, die ich geschafft habe, damit, habe ich sehr oft im Publikum also nur ein Ohr genommen, um einen Notenständer abdecken oder jemanden, wenn er so da gestanden ist, durch den Ellbogen durch fotografieren. Und so Sachen, das sind so ein bisschen meine Spezialitäten geworden. Und natürlich auch Persönlichkeiten, sich vorher über den Musiker informieren. Was ist er für ein Mensch? Weil ich will immer auch die menschliche Seite zeigen, nicht nur die musikalische. Ich habe ein Porträt gemacht von Max Roach, Mitbegründer von Bebop, ein sehr vehementer Kämpfer für die schwarzen Rechte. Da war während meines Interviews im Hotel Glockenhof in Zürich. Und da habe ich so den Winkel gesucht, dass er genau vor einem weißen und einem schwarzen Vorhang war. Und ich habe ihn so herplatziert, dass er im schwarzen Vorhang war und vom Weißen wegschaut. Also auch ein bisschen tieferer Hintergrund. Und das macht mir heute auch immer noch Spass, natürlich.
Bist auch noch dran? Machst du weiterhin Fotos? Hast du gerade eine Ausstellung gehabt?
Ja, wo ich habe jetzt gerade im Rappertsmuseum in Basel eine Ausstellung gehabt. Ich muss aber sagen, dass ich in letzter Zeit so intensiv bei Jazz einmal eingespannt bin, dass ich sehr gerne mal die Kamera daheim lasse und wirklich einfach ein gutes Konzert schauen oder hören. Ja.
Ob ein Foto oder vielleicht auch ein Interview, jetzt, um mal den Schritt in die Printmedien in eures Magazin. Wie kommst du an so Künstler her? Wie kommt man an ein Interview, oder jetzt halt ein Fototermin, aber wie kommt man an ein Interview her, an so einen Künstler? Wie geht man auf ihn zu? Schreibt man ihn an, sagt du?
Ich muss vorausschicken, ich habe ein relativ grosses Netzwerk und kenne sehr viele Manager, kenne sehr viele Musiker auch persönlich. Und ich mache das Interview ja nicht selber, ich organisiere alles. Und dann ziehe ich den Journalist zu, das heisst, ich frage einen bestimmten Journalist an, hast du Lust, das und das Interview zu machen mit dem Chick Corea, mit dem Herbie Hancock oder mit wem auch immer. Und dann läuft es meistens so, dass sie sich entweder kennen ich und habe meine privaten Tröte in ihnen. Oder ich arbeite mit dem Label zusammen. Und dort steht einfach eins, Jazz einmal zählt, steht einfach für Seriosität. Und da habe ich von Anfang an drauf geschaut, da bin ich drauf gewesen, wie ein Hund. Das ist nicht so wie Tageszeitungen, da haben wir so Gratis-Billett und so Zeugs noch und den Kollegen noch mitgenommen als Konzert, sondern es ist einfach seriös, die Leute, die etwas suchen, die sind dort. Ich mag mich erinnern an ein Interview mit dem Herbie Hancock. Da hat seinerzeit Kurt Weilner gemacht, in Montreux, ich war dabei gewesen. Wir haben das ganze Interview transkribiert. Ich habe es übersetzen auf Englisch, also Herbie Hancock geschickt, ob das so in Ordnung ist. Und er war baff erstaunt, dass es überhaupt jemand macht. Das hat er hier noch nie erlebt. Dann habe ich gesagt, also von mir aus, ich als Nicht-Journalist, ich würde das zuerst gerne durchlesen. Kann es sein, dass ich etwas gesagt habe, was jetzt nicht mehr so richtig ist? Oder vielleicht, ja, gerade wenn man so locker schnurrt und nicht einfach die abtippten Fragen immer beantwortet bekommt und mitschreibt, meistens schweift man ein bisschen ab und dort. Oder hat vielleicht sogar gemeinsame Bekannte noch irgendwie. Und dann redet man schnell mal über etwas, wo nicht unbedingt das Interview gehört. Also lade ich das gerne gegenchecken. Und dann nehmen wir so wieder zurück ins Deutsche übersetzt und der ist also eine baffe Stunde und das hat mir auch in seinem Label natürlich sehr große Reputation eingebracht. Und aufgrund dessen so auch gemacht aus Naivität, weil ich als Nicht-Journalist in das Ganze quer eingestiegen bin.
Wenn du jetzt heute jemanden losschickst, auch wenn du jetzt selber nicht interviewst, aber wenn du jemanden beauftragst, Was ist dir denn wichtig für das Interview, abgesehen von dem Verhalten oder jetzt das Gegenlesen allenfalls? Aber was wäre dir wichtig oder für das Magazin, auf was achtest du?
Also für das Magazin ist mir immer wichtig, dass man nicht nur über die Musik reden, sondern ich will den Menschen immer spüren, hinten dran, im Interview, im Gespräch. Und darum sage ich es auch nicht immer zu den Journalisten, schreibt nicht einfach eure Stereotypen-Fragen auf. Oder fragt dann nach der neuesten CD. Die wird überall wird sich herumgehauen. Oder? Geht weiter zurück, erzählt mal die Geschichte von den Musikern, erzählen, das Leben. Und warum ist er auf eine Idee gekommen? Warum spielt er das so? Dann noch mehr vertiefen drin. Das ist, finde ich, das Bedürfnis. Mhm. Und für das soll Jazz mal auch stehen. Weil sonst kann ich eine Tageszeitung alle 4 Wochen aufmachen. Dort sind nämlich auch 4 Zeilen über Jazz.
Es kommt gerade jetzt in die nächste Frage rein. Warum braucht es denn ein Jazz mal? Wieso brauchen wir den Jazzkritiker, den Medienschaffenden, der schreibt über Kultur? Wie würdest du das in Wort fassen? Er ist eine privilegierte Person. Er darf hören, CD, ein Konzert, darf darüber schwätzen. Eine schwierige Aufgabe, aber auch eine wichtige wahrscheinlich.
Das ist generell eine sehr schwierige Aufgabe, über Musik zu schreiben. Weil Musik hört man. Und man kann am Lesen von Jason Moore kann ich etwas ans Herz legen. Hör mal in die CD rein, bei den Rezensionen, die man macht. Oder auch bei Musik, die man vorstellt. Vielleicht auch einmal den Leser an etwas Unbekanntes herführen. Und darum, das war mitunter auch ein Grund, wo ich vom reinen Jazzmagazin weg kann wollen, sondern hat auch den Blues reingenommen, wo sehr eine artverwandte Musik ist. Und jetzt, seit 3 Jahren, ist auch die neue Musik drin, die Thomas Meyer für uns sehr fachmännisch macht. Man soll ein bisschen über den Tellerrand ausschauen und nicht mich immer nur mit dem Jazz beschäftigen.
Mhm. Wenn du sagst, man lässt anders oder man schreibt, ist wichtig, wie lässt man denn richtig hören, damit man darüber schreiben kann, weil das so schwierig ist, wie du sagst. Oder was ist die Schwierigkeit?
Da müsste jetzt ein Journalist fragen.
Weil, aus deiner Erfahrung jetzt.
Also meine Erfahrung ist einfach, dass nicht jeder Journalist gleich gut über den Ursachen schreibt, sondern er hat auch seine Präferenzen. Und meistens sind das Musiker oder Musikerinnen, wo er schon länger verfolgt, wo er selber auch eine gewisse Geschichte dahinter sieht. Und das macht es eben auch für ihn spannend. Weil auch der Journalist muss ein gewunderiger Hund sein und mehr wollen erfahren aus dem, was er bereits weiß. Und nicht einfach oberflächlich, ja, dann wären wir wieder bei der Hitparade-Musik, oder? Und das ist für mich auch ein Grund, wo Ein Jazz-Affinado, der kauft sich nach wie vor eine CD oder mittlerweile wieder Vinyl, weil er will die daheim hören, er will das Line-Up sehen, will die Liner-Notes lesen, wer spielt wo, wer ist Gast auf welchem Stück und nicht einfach eine CD in die Schublade und ein bisschen Türen hören, oder? Und das ist für mich eben auch ein Grund, man kann Jazz auch lesen. Mit Jazz einmal zum Beispiel. Und sicher, Printmedien sind, man sagt, sie sind passé. Wir können die Auflage immer wunderbar heben. Das heisst, es sterben immer so viele Leser weg, wie neue dazukommen. Und erstaunlicherweise haben wir aber im jungen Publikum gewinnen wir dazu. Okay. Und noch erstaunlicher ist, dass wir in Deutschland am meisten zulegen. Okay.
Das heisst, ihr habt den Markt Schweiz, Deutschland, Österreich wahrscheinlich noch, ja. Der deutschsprachige Raum, und verkaufen dort Abos welcher Grössenordnung?
Also wir haben die Auflage von uns ist etwa zwischen 4,5 und 5'000, je nach Situation. Ja. Also wenn viele Festivals sind und der Markt grösser ist, produzieren wir noch mehr. Verkaufte Auflage dürfte so bei sagen wir 3'500 sein. So.
Wenn jetzt einer schreibt für euch, so eine Kritik ist auch immer subjektiv, ein Stück weit. Mhm. Wie verkaufst du das im Leser, beziehungsweise wie weit geht ihr mit Kritik? Oder habt ihr da ein Manual, wo ihr sagt, das machen wir nicht, also einen Verriss gibt es nicht? Oder ist das drin? Oder das ist ein schmaler Grad unter Umständen, wenn jemand sagt, gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Aber es ist ein bekannter Künstler.
Das ist für uns insofern kein Problem. Wir sagen, wenn das Credo ein Unbekannter, also den ich lieber nicht besprechen. Oder ein junger Schweizer Musiker, der sein EP rausbringt und sie ist halt wirklich noch nicht gut. Dann lasse ich lieber die Finger davon, weil er hat nichts davon, wenn er verreist. Und er muss einfach nur reifen. Und wenn er aber jetzt ein Herbie Hancock eine schlechte Scheibe rausbringt, finde ich, sollte man sowieso überschreiben. Mhm. Aber sonst prinzipiell, und das ist immer das Problem, jetzt können wir wir hatten gerade letztens das Thema Benotungen, weil wir also mit Noten benoten quasi. Ja oder nein? Und warum benotet er alles so gut? Ich meine, man muss sich vorstellen, wir kommen pro Ausgabe, wir erscheinen alle zwei Monate, so zwischen 300 und 400 CDs zugeschickt über. Neue. Und da wollen wir natürlich zuerst mal eine Vorselektion machen. Besprechen können wir 100 Stück. Und dass wir natürlich nicht die 100 schlechtesten besprechen, liegt auf der Hand. Also werden die 100 besten besprochen. Und da ist natürlich logischerweise dann eine höhere Benotung. Und sicher kommt es auch ab und zu vor, dass es mal eine schlechtere Benotung ist. Aber ich habe jetzt gerade das Gerät rausgegeben, strenger benoten und nicht subtil verteilen.
Eine Kunst, die jedem Lehrer manchmal schwerfällt, wenn er Musik unterrichtet. Oder eben nicht. Die Erwartungen der Künstler, jetzt kommen 400 CDs über, wie sehen die aus? Schreiben die ein schönes Brief dazu und sagen, los das an, das ist meine Top-Scheibe, das Beste. Gut.
Was ich muss sagen, wir haben zwei Journalisten, die die Auswahl machen. Das ist der eine ist der Jürg Solothurn, das andere ist der Christoph Durner. Die hören sich alle CDs an. Das ist eine Dauer von 2 bis 3 Tagen. Nonstop. Also. Und ich ziehe den Hut von denen. Das ist ja Heidenbüetz. Und dann versucht er noch zu beschreiben, mit Stichwort, was es ist, weil das wird noch in einer Liste erfasst, mit diesen Stichworten, und die gehen dann alle Journalisten. Und dann kann der Journalist schauen, was er ihn anspricht, was er rezensieren will. Zum Teil hat es Mast drunter und zum Teil ist auch die Aufteilung dann sehr schwierig, weil ich sage jetzt, wenn der Keith Jarrett eine neue CD rausbringt, da wollen alle. Oder? Und dann gibt es solche, die von niemandem genommen wird. Oder? Aber
dann entscheidet es los. Oder?
Balance zu finden, lass dich mal rein. Oder ich höre die meisten auch. Weil die Jürg Solothurn hat gerade neben mir im Büro einmal hören. Dort, da komme ich sehr viel mit über natürlich. Ich kenne sehr viele Musiker natürlich auch. Sicher, ich werde von denen zum Teil auch bombardiert. Und also mit den übelsten Methoden. Also, da kommt zuerst ein Mail, ich schicke dir CD. Gut. 2 Tage später hast du die CD bekommen, kannst du reinlagen, was machst du? Und ich kann einfach sagen, sorry, wir tun es alle 2 Monate, 3 Tage, tun wir alles anhören. Und ich bin zu wenig kompetent, um das zu beurteilen. Das müssen wirklich Fachjournalisten. Meistens sind sie ja noch Musiker, wie die Jürg Solothurn, und ein langjähriger Radiomann. Und hat eine sehr gute Erfahrung. Dann kommen natürlich auch, da habe ich auch über das Telefon, was ist das billigste Inserat? Ja, kannst du eins machen für 100 Franken, geht auf bis ein paar Tausend. Das ist billigst. Okay, dann machst du so ein kleines Eckli für 100 Stutz. Ja gut, dann buche das, ich schicke dir CD, dann würde ich aber 5 Noten. Dann habe ich gesagt, okay, in dem Moment steht fest, dass du meine Telefonnummer bei dir kannst streichen.
Ja. Also Bestechung. Ja. Im besten Fall oder ja. Im schlimmsten Fall. Okay. Früher hat man ja Journalisten auch um die Weltkarte, um sie irgendwo an ein Produkt herzuführen.
Ja gut, das ist im Autojournalismus natürlich
genau. Noch
gang und gäbe, oder?
Kennt man das auch im Musikjournalismus heute noch? Oder gibt es das
Nein. Nicht
wirklich Nein. So Erlebnis?
Also ich kenne keinen Musiker, der so viel Geld hat, um mich zum Essen einladen.
Auch, voilà. Also auch nicht, wenn ein grösserer Künstler
etwas aber macht. Aber essen würde ich schon.
kein Geld für so eine feine Party. Also, aber Bestechung mit so einem Inserat, das wäre jetzt noch eben so eine Variante von Ilati, also zu dem
Inserat. Ja, aber das ist, ich habe das so strikt getrennt, bei mir weiss kein Journalist, wer inseriert. Ja. Und okay. Das ist für mich immer noch die superste Form, weil man muss auf der Seite von Journalisten sehen, vielleicht wird er ja auch am Magazin gefallen tun und dann, wenn er weiss, dass jetzt Universal über die Jamie Cullum Seite inseriert, dass er vielleicht die ein bisschen positiver beschreibt, oder? Und das will ich nicht. Bei mir, also der Journalist sieht das Magazin mit der Inserat, wenn er sie in der Post hat, fertig.
So kannst du auch verhindern, dass irgendwie noch gemauschelt wird, wer ganz denn, genau, wo, ganz auf welcher genau. Seite in Nähe von welchem Inserat landet. Jetzt hast du gesagt, du kennst ja viele Musiker und die Schweiz ist ein kleines Land. Lassen wir mal Deutschland und Österreich jetzt weg. Muss man die Künstler auch ein bisschen pflegen, streicheln? Oder kann man sagen, nein, wir machen unseren sauberen Job?
Nein, ich muss keinen Bevorzug behandeln, von dem her. Ja. Es ist einfach eine Pflege vom Netzwerk, indem man sich ab und zu auch mal ein Mail schreibt, fragt, wie geht es und so. Hast du ein neues Projekt oben und so? Weil wir haben auch unsere Vorlaufzeiten, oder? Aber das mache ich auch mit den Clubs, mit anderen, oder? Das ist wenig mit dem Rolf Gafrisch vom Weekly Jazz oder von dem Jazzclub Pur, frage ich vorab, dass ich auch, wenn etwas kann, gut darüber schreiben kann und auch meine Zeit habe. Und die Zeit brauchen wir auch noch.
Jetzt kommt so viel raus, kann man da noch einen Überblick behalten über all das, was passiert?
Über
den Jazz. Über den Jazz, der released wird. Es wird ja viel rausgehen, nach wie vor. Also, es ist
also ein Überblick über alles ist nicht möglich. Weil, also, ich sage einfach eins mittlerweile, und vor allem seit Major Labels nicht mehr so viel Jazz releasen, gründet ja jede Band nur ein eigenes Label. Und wir kommen also Couvert voll von Russland, Litauen, Ungarn, Slowenien, Bulgarien, irgendwelche Jazzbands, die dort vielleicht etwas sind, wären mir zugedeckt mit CDs, Neuerscheinungen. Und es könnte gleich mal wirklich ein Shootingstar darunter sein, etwas super Gutes. Also wird alles gelöst, oder? Und eben, da gibt es halt auch Absagen, aber mit dem, was wir leben können, mit einem, was wir nicht mehr leben auf dieser Welt.
Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Arbeit gehört vom Magazin, einen ersten Einblick. Kannst du uns kurz die Geschichte von dem Magazin noch ein bisschen skizzieren? Es hat angefangen mit dem Jazz, der Robbie Weber, der Pianist. Und dann bist du gekommen, einfach in wenigen Sätzen, wie das dann weitergegangen ist mit dieser Übergabe.
Puh, die Übergabe. Ja, nein, sagen wir es so. Der Robbie Weber hat mir quasi offiziell den Auftrag gegeben, um den Creative Relaunch machen, den Creative Relaunch von dem Magazin. Und da habe ich natürlich sehr gute Basis, weil meine Frau sie ist schon Grafikerin, Gestalterin. Hat natürlich auch das ein oder andere können profitieren davon. Und ja, ich habe dann eben relativ schnell gemerkt, dass Journalisten auch fehlen. Die wirklich Profi-Journalisten. Und dann habe ich mich auch angefangen, in der Schweiz mal zuerst umzuhören, wer sind die guten Journalisten. Also seinerzeit war Kurt Weil ganz ein guter Journalist gewesen. Auch Ueli Staub, der hat das sehr gut geschrieben. Johannes Anders und Christoph Melki. Und dann sind Nordix noch. Auf dem Blues habe ich fast niemanden gekannt. Da ist dann der Clanet mal zuerst gekommen. Er ist aber Jurist und Musiker. Hauptsächlich, er ist kein Journalist, hat in uns so ja, Brocken geschrieben, wo wir dann einfach von einem Journalist bearbeiten lassen. Und dann ist dann gleich sein Schwager, Marco Piazzalonga, heutiger Leiter vom Bluesstyle, gekommen. Der hat sich wahnsinnig gut entwickelt, er ist auch kein Journalist, aber er hat sich brillant entwickelt und schreibt besser und besser und besser. Hat auch im Blues ein sehr gutes Netzwerk, weil er ist der erste Drummer von der Lazy Poker Blues Band war. Und ja, dann habe ich dann mal die Journalisten alle zusammengebracht und so. Und so nordisch hat dann eben auch fast ein bisschen die Redaktion übernommen. Und mit der Finanzierung hapert es bei diesen Magazinen sowieso immer. Da ich ja früher bei der Mode- und Werbefotografie geschafft habe, hat mir der ein oder andere Kunde noch einen Gefallen geschuldet. Also ich habe den UBS als Inserent reingebracht, BKZ als Inserent und. Also quasi meine eigene Arbeit dann selber finanziert. Und dann ist dann, nach einem Jahr haben wir gesagt, so, jetzt wollen wir mal abrechnen. Oder? Da hat der Robi Weber gesagt, ui, aber da ist auch Jazz, das ist doch, Jazz, ist doch kein Geld rum. Oder? Ich sagte, ja, aber jetzt habe ich ein Jahr lang geschafft, oder? Und ja, ja, ich habe mir einen Vorschlag, oder? Und der Vorschlag war dann, dass man 50% vom Magazin gehört. Ja, und dann bin ich dann stolzer Besitzer von 50% von meinem Jazz-Magazin.
Als grosser Altrocker.
Als Altrocker, ja. Und,
also nicht im Sinn von alt.
Ich hatte noch nicht, gar nicht gewusst, was ich jetzt soll mit dem. Ja, ausser Twitter machen. Weil ich wollte ja nicht 50% von 90 verlieren, oder? Und ja, wir hatten etwa ein halbes Jahr, also mittlerweile hat meine Frau hat dann auch Grafik gemacht vom ganzen Magazin. Und was dazu geführt hat, dass sie es noch nach weiteren 6 Monaten das ganze Magazin gehört hat. Weil eben so viel Geld drüber war, natürlich. Oder? Und dann sind wir zwei dann da gewesen. Gut, wir haben natürlich schon das Netzwerk schon sehr gut aufgebaut. Aber jetzt hocken wir zwei da und haben das Jazz-Magazin. Und das war im Jahr 2000 gewesen. Ja, Gott verdeckt 20 Jahre.
Nächstes Jahr ist Jubiläum eures. Ja. Herausgeber-Jubiläum. Erwarten wir etwas?
Du kennst mich, Jazz ist doch geil. vielleicht kann ich nicht den einen oder anderen Musiker organisieren.
Eine kleine Party in Chur.
Genau.
Wunderschöne Vorstellung. Also, das wäre auch ein schönes Ziel, wo ihr hin könnt. Mit dem Magazin nächstes Jahr eine Jubiläumsausgabe. Was für Format kennt das Magazin? Was kann ich da drin alles finden? Interviews?
Wir haben Interviews. Also wir haben im Grunde das ganz einfach aufgebaut. Es fängt an mit Flashes, sehen wir. Das sind so News, you can use. So, was ist dort passiert, was ist da passiert. Und dann haben wir Reviews. Und da muss ich einfach nur sagen, wir gehen da sehr viele Festivals, sehr viele Konzerte besuchen. Schreiben Konzertkritiker, Festivalkritiken. Das kommt Detail, dann sind wir Previews, also Vorschauen auf Konzerte, auf Konzertreihen, auf Festivals. Und was ich muss sagen, wir sind praktisch das einzige Jazzmagazin praktisch in Europa, wo überhaupt noch Konzertkritiker schreibt. Und das ist insofern sehr wichtig, weil die Tagespresse schreibt praktisch nichts mehr. Und die Veranstalter sind wahnsinnig auf ein Echo angewiesen, für neue Sponsoren zu generieren. Und das wird uns sehr, sehr hoch angerechnet. Und nachher gehen wir entweder in Stories rein, entweder in Q&A-Form, also Frage-Antwort-Interview-Stil, oder auch einfach aus dem Buch rausgeschrieben, wie Stories über den Musiker, Abhandlungen über den oder über bestimmte Projekte. Und dann haben wir natürlich die Hörbars drin, sprich, das sind CD-Rezensionen. Also wir haben hörbar, sehbar, lesbar. Sehbar sind Video-Filmproduktionen, lesbar sind Bücher. Und hörbar sind CDs. Und dann haben wir noch einen Konzertkalender angegliedert mit den besten Konzerten, sofern sie uns auch mitteilt werden. Ja. Und in der Mitte haben wir den Blues-Teil und natürlich noch neue Musik. Aber dort haben wir auch meistens einfach Interview und Stories über Musiker. Möglichst über solche, die in näherer Zukunft gar kommen.
Du hast vorhin den Kontakt oder das Ausland angesprochen oder die anderen Medien, die auch nichts oder keine Konzertkritik jetzt mehr machen vor allem. Gibt es einen Kontakt zu diesen Medien, zu den anderen? Schaffen wir zusammen? Gibt es einen Austausch?
Also unter dem Jazz-Magazin als solches, ich habe es einmal probiert. Und zwar hatte ich die Idee gehabt, dass wir ein deutschsprachiges Jazz-Magazin machen können. Das wird bestehen zum Beispiel aus sagen wir Jazz und mal Jazz-Tätig und im Concerto von Österreich. Ich muss feststellen, es ist kein Interesse von Seiten der anderen da. Obwohl wir gerade im abnehmenden Printbereich so hätte ich können wirklich einen Mehrwert generieren in meinen Augen, oder? Aber es macht jeder Hacker, jeder ist im Gärtli, also im kleinen Gärtli, in der Schweiz erlebt. Es gibt ja noch das Jazz Time, das ist ein sehr gutes Programmmagazin, nichts gegen das. Ich habe mit der Sinnerzeit noch mit dem Eduard Kellerselig ein Gespräch gehabt und gesagt, du komm, wir machen dich so, ich bin Schweizer Illustriert und du bist Fernsehprogramm, oder? Und machen wir doch das zusammen, weil der Markt in der Schweiz ist so klein und so. Ja, nein, ich mag eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, okay. Das ist kein Müssen, oder? Und hätte ich mal so eine Zeit lang die Idee gehabt, dass er das Jazz Time, das Schweizer Jazz und Blues Magazin nennen, obwohl ich habe Jazz and More, Jazz, das Schweizer Jazz und Blues Magazin. Aber das tut mir alles nicht weh. Also wir haben einen guten gesicherten Standpunkt und einen Standort. Und ja, wir haben eine sehr gute Stammkundschaft, muss ich sagen, und wir haben Komplimente für das Magazin. Und,
Digitalisierung in aller Munde, bei euch auch.
Im Munde schon, aber noch nicht im Portemonnaie. Ganz einfach.
Heisst?
Nein, das ist, wir sind wirklich an konkreten Plänen dran, dass wir ein Online-Abo machen könnten oder ein E-Paper. Aber das Ganze kostet brutal viel Geld. Weil heute musst du auf Handyformat gehen, musst du auf Tabletformat, auf Computerformat gehen, elektronisch. Und ich habe zig Offerten reinbekommen und ich muss einfach zuerst können finanzieren und das kann ich im Moment noch nicht. Ganz einfach.
Also das Ziel wäre eine Digitalausgabe, die man kann auf dem Handy lesen kann, als App zum Beispiel, oder?
Ja, genau, ja.
Ja.
Oder einfach auch einfach im Jahresabo, ja. Können wir das dann kaufen.
Ja. Ja. Die Webseite hat Infos, aber dort tun wir sonst nicht gross.
Nein, die Webseite, ich tue natürlich nicht die gesamten Infos auf die Webseite, weil ein bisschen zwei, drei Magazine verkaufen muss ich schon.
Und nachträglich...
Und die Webseite können Sie
decken. Genau. Und später auswerten ist auch kein Thema, oder...
Das bedingt aber auch wieder wahnsinnig viel Veränderung hinten dran. Das heisst, wenn man das Archiv aufbaut, dass man dort müssen, die ganze, das sind alles mittlerweile Programme, die man nicht mehr kaufen kann, sondern die mietet man nur noch. Oder? Das wird dort auch wieder grösser. Mhm. Und das Gleiche ist auch bei E-Paper, bei all dem Zeugs. Oder? Und ich persönlich, die Idee habe ich alle. Aber ich verstampfe dem zu wenig, also muss ich einen Fachmann haben von dem. Oder? Und dann kann man nur mal also eine grobe Offerte sagen und sagen, es kostet so 80.000, 90.000, oder? Mhm. Und die 80.000, 90.000 kann ich einfach nicht. Vielleicht nicht. Ja.
Ja. Wenn wir schon beim Geld ausgehen sind, wie nimmt Jazz More Geld ein? Abos?
Ist Abos, sind Inserat. Und wir kommen vom Kanton Zürich. Für die Kulturförderung kriegen wir 30.000 Franken im Jahr über. Okay. Und dann haben wir noch einen privaten Sponsor, der uns jetzt auch seit 3 Jahren nette Summe gibt.
Und von dem zahlen die Löhne für die freien Mitarbeiter? Es sind zwei feste Stellen. Kannst du schnell zu dieser Konzernstruktur?
Also, wir haben keine feste Angestellte. Nein, stimmt nicht, gell? Ein Hämmer jetzt. Und ich auch noch, stimmt ja. Stimmt, ich vergesse mich. Aber das ist nur versicherungstechnisch. Ich bin nur versicherungstechnisch angestellt. Okay. Aber ein festgestellter Hämmer, den wir nicht machen, weil er arbeitet zu viel für uns, weil der muss einfach auch wegen der AV und allem müssen wir das abrechnen. Aber sonst arbeiten wir nur mit Freelance-Leuten. Ich wollte die Freiheit auch haben. Ich habe früher im Fotostudio habe ich 3 Festangestellte gehabt und ich mag den ganzen Overhead einfach nicht mehr. Und ich arbeite mit Freelance-Leuten zusammen. Ich kann mir dann auch quasi den Luxus erlauben, wenn jetzt einer nicht kann, kann ich einen anderen anfragen. Oder spezifisch für ein ganz spezifisches Thema, wo ich weiss, das ist ein absoluter Crack. Das kann dann auch mal ein deutscher Journalist sein. Wir haben Jürgen Schaal oder wer auch immer. Wir haben dort auch unser Netzwerk. Aber grundsätzlich die Struktur ist, meine Frau und ich, wir arbeiten praktisch zu 100% für das Magazin. Dann haben wir eben den einen Journalist, der angestellt ist bei uns. Und dann haben wir eine Kernredaktion, ich sage dem mal so, Kernredaktion, von 5 Leuten, wo wir auch immer wieder Meetings machen, wo wir so Mail-Meetings machen. Und ich auch immer als erste Anfrage, hat jemand Lust für euch? Bevor ein Auftrag extern aus dieser Gruppe rausgeht, werden die gefragt. Es sagt nicht für ein Spezialprojekt. Vielleicht nicht.
In den Medien ist das geflügelte Wort Fake News. Jetzt gehen wir das gleich abhandeln. Aber man macht manchmal auch Fehler als Medienschaffender. Mhm. Unabsichtlich. Eine Zeitungsente, sagt man gern. Gibt es das bei euch auch? Und was passiert denn, wenn der Künstler findet, nein, das ist ein anderer Saxophonist, der dort gespielt hat? Oder passieren so Fehler?
Also bei uns passieren recht wenig Fehler, muss ich sagen.
Ja. Also, wir haben ja, es sind viele Daten. Es ist ja nicht ein Artikel, wo man gut muss recherchieren muss. Es ist eine intensive Arbeit, sondern ihr habt all die Namen, all die Titel müssen richtig schreiben. Es ist ein anstrengendes Lektorat.
Wir haben natürlich unsere News kommen natürlich direkt von den Quellen. Mhm. Oder also jetzt mit der CD kommen sie direkt vom Musiker oder vom Label. Und sonst muss man halt wirklich einfach genau recherchieren. Mhm. Oder?
Aber es passiert nicht viel Fehler jetzt beim Übertragen von diesen ganzen Daten. 100 CDs mit allen Namen, mit den Infos drin.
Nein, dort passieren praktisch keine Fehler. Ja. Außer vielleicht, wenn ein Name falsch geschrieben ist.
Okay.
Aber dort haben wir ein sehr, sehr gutes Korrektorat. Mhm. Wirklich, also, sage ich jetzt einmal, 99% von den Fehlern gesehen.
Schön.
Und was einfach auch ist das menschliche Auge. Ich habe von der Modezeit kann ich eine lustige Anekdote erzählen. Und zwar, ich habe einen Titelvertrag gehabt, dass ich ein Jahr lang alle Titelbilder fotografiere von der Zeitschrift Annabelle, die es seinerzeit gab. Und ja, ich habe die fotografiert und dann laufe ich eines Tages auf die Redaktion. Der Chefredakteur kommt und sagt, schau, da ganz neu, ist gerade die Druckerei reingekommen, oder? Und jetzt war das so eine Weihnachtsausgabe. Und dann steht dort vorne drauf, auf dem Titel, jetzt hat schon auch etwas Kosmetisches drin gehabt, aber es war so auf die Weihnachten hin, steht Backen Knochen. Hätte sollen Backen Kochen heissen. Und ich bin der Erste, der das gesehen hat, nachdem das der ganze Prozess durchgelaufen ist, alles durch. Und dann ist die Kreide weiss geworden. Dann sind der Beat Gurt ist da noch dabei gewesen. Er hat sofort Auslieferungsstopp gegeben und dann über Nacht 28.000 Exemplare nochmal neu gedruckt. Ja gut, Backenknochen ist schon nicht ganz gleich wie Backen, aber obwohl das Model hat einen Backenknochen, gar das weiß ich.
Sehr knochig. Kriegt man Post, wenn man einen Fehler macht? Wobei, ihr macht ja fast keine. Aber kriegt ihr Leserpost? Ihr habt jetzt keine Leserspalte, die ihr veröffentlicht. Aber
nein, wir kriegen relativ wenig Leserbriefe über, sowohl positive als auch negative. Ab und zu Mails. Und komischerweise auch dort, die meisten Mails kommen aus Deutschland oder aus Österreich. Aus der Schweiz praktisch nicht. Und wir haben auch schon Leserumfragen gemacht, mit sehr gutem Rücklauf, aber auch dort merke ich, die ist immer sehr zögerlich beantwortet. Es ist immer so ein schönes Mittelfeld. Ja, und ich hätte gern, dass mir auch angegriffen wird. Ich kann nur aus Fehlern lernen. Ich bin gern bereit zum Lernen. Aber ich mache nicht extra einen Scheissdreck, dass ich Leserbrief überkomme. Das klingt nicht. Aber eben, wir haben vorher am Anfang also die Diskussion wegen der Benotung gehabt. Das ist aufgrund von einem Lesermail kommen. Da haben wir die Diskussion wieder aufgegriffen. Weil der kritisiert, das könnte doch gar nicht sein, dass so viele gute CDs rauskommen. Irgendwie alle 4 bis 5 Noten, das ist doch nicht möglich, oder? Und ich habe es ein bisschen relativiert, weil wir wirklich nur die Besten besprechen. Und hatten aber wirklich die Journalisten mit uns gebeten und sagen, lass so viel. Eine 5-Noten-CD ist einfach das absolute Highlight, oder? Mhm. Weil 5 plus gibt es nicht. Mhm. Oder? Und so viele Highlights, ich bin selber immer darüber gestolpert, so viele Highlights gibt es nicht. Oder?
Bist du auf Verständnis gestossen im Team?
Ja, absolut. Und es wird jetzt auch wieder kritischer besprochen. Ja.
Sehr schön. Eine Blogger-Szene, die freie Kultur, Beiträge, ist das etwas, das ihr spürt? Oder sagst du, gibt es ja gar nicht, ist ja, dürft es mehr geben?
Also von mir aus kann es das gehen, so viel weit. Ich muss es ja nicht lesen. Aber dass ich eine Auswahl habe, das finde ich sehr gut. Mhm. Oder? Nur, dass ich jetzt von Jason Moore auch noch so einen Daily Blog mache und nochmal einen Newsletter rausgetätsche, da habe ich schlichtweg mit dem kleinen Team Kapazität. Wir stoßen jetzt schon an Grenzen. Ich bin oft meine 16, 17, 18 Stunden Tage und ich bin dumm auf diesem Frühaufsteher. Also 16 bin ich wach und dann kann ich nicht mehr liegen. Also zu Abend, aber gleich haben wir noch jenste Konzerte und so. Und also nochmal etwas anlachen. Nein, danke.
Das ist eine schöne Überleitung. Wie sieht so ein Redaktionsgespräch aus? Wir können seine Frau nicht einbeziehen, aber findet das am Küchentisch statt und die privaten Diskussionen im Büro oder könnt ihr das trennen? Wie sieht das aus?
Gute Frage. Wir trennen das strikt, indem wir überall über alles reden.
Okay, alles klar. Also das heisst...
Ja, also es kann während dem Morgen... Nein, zum Morgenkaffee geht nicht, meine Frau hat gerne Ruhe am Morgen. Das respektiere ich auch. Manchmal so gut ich kann. Manchmal eben dann nicht. aber es findet halt, die Gespräche findet überall alles statt, weil ich habe zwar einen Furz und dann muss es gerade raus. Und das ist von ihrer Seite aber auch so. Vielleicht nicht so extrem wie bei mir. Du musst jetzt den Kopf nicht schütteln. Nein, sie ist... Und da muss ich jetzt einfach... An dieser Stelle würde ich auch noch gesagt haben, ohne meine Frau könnte ich das Magazin unmöglich machen. Weil sie hebt mir den Rücken so frei. Ich kann so ein lockeres Gespräch mit dir machen. Da muss ich jemanden dahinter haben, wo mir den Rücken frei hebt. Ich stand viel mehr in der Öffentlichkeit. Ich werde auch an jedem Konzert, und das ist da, wo auf die einen Seite schön ist, auf die andere Seite dann fast auch ein bisschen zu einer Belästigung wird, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, ins Mutz oder auf Basler Softbeat gehe und ein Konzert höre, dann geht es 10 Minuten und dann kommt irgendein Musiker und dann würde mir die neue CD noch geben und gerade darüber reden natürlich, oder? Und dann kann ich einfach sagen, lass, ich bin da zum Musik hören. Würdest du das schätzen, wenn du da vorne willst spielen fürs Publikum und da hinten reden zwei über eine CD? Ich glaube auch nicht, oder? Und dann wird es einmal verstanden, oder?
Sehr schön. Das heisst, eben, um das zurückzugehen, ihr seid immer dran, außer du lässt ihr den Morgen noch ein bisschen Luft frei.
Das ja, ist genau,
sehr
ja.
Sympathisch. Ein Teil Kulturpolitik ist... Eine Frage für jeden Künstler ist, Jason Moore hält sich da total daraus, grundsätzlich. Ihr seid nicht Teil von einer kulturpolitischen Diskussion, von den Sorgen vom Jazzmusiker, vom Geld.
Die kommt automatisch, meistens in Interviews, jetzt Sprache irgendwie. Oder? Und über die gesamte Sorge, das ist immer das Problem. Engagieren wir uns, ich glaube, am besten engagieren wir uns für Musiker und Musikerinnen, indem wir berichten über sie. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es unsere Aufgabe ist, jetzt irgendwie Politik von einem Stadtrat zu kritisieren und zu sagen, Gott, verdecken wir, jetzt gehen wir endlich und jazzen mal mehr Musik. Dann muss man nämlich auch der Volksmusik mehr geben, dort muss man mehr geben, am Schluss noch vom Bauernverband noch mehr und. Also ich finde einfach, ich würde den Leuten Spass machen und nicht denen noch mehr Probleme ins Haus liefern. Weil da hat jeder prinzipiell selber genug genommen. Aber wenn natürlich jetzt krasse Fehlentscheide gefällt werden, durch, sagen wir medienpolitisch, mit Unterstützung für die Vielfalt der Medien, dort engagieren wir uns natürlich innerhalb der Verbände engagieren, oder? Also ich bin Mitglied von der Sonart-Verband und kann mich dort dann engagieren. Oder was darum gegangen ist, über den Service Public, die Abstimmung und auch Bilaga-Dings, da bin ich der Erste gewesen, der mit den Verbänden zusammen gesagt hat, komm, da müssen wir etwas machen. Wir hocken zusammen und entwickeln eine Strategie. Haben auch die Flyer gratis beigelegt und, weil das ist wirklich sehr wichtig, oder? Weil dort geht es wirklich um die Substanz von der Musik. Und nicht jetzt, ob ein Jazzmusiker 50 Franken mehr bekommt oder nicht.
Wir schliessen langsam, gemütlich, nicht schnell, schiessen wir in die Schlusskurve rein. Ihr seid im Moment im Finish vom nächsten Magazin. Am Montagmorgen,
ja, Dienstagmorgen
muss alles in der Druckerei sein. Bevor wir jetzt in die Strengphase kommen und jetzt mit drin sind, erzähl kurz, so nach dem CD hören, was sind so die groben Schritte, bis das Magazin entsteht, bevor wir dort sind, wo wir jetzt stehen, das letzte Wochenende vor der
Abgabe. Also jetzt ist im Grunde einfach noch Produktion. Das heisst, die Artikel sollten geschrieben sein, bis auf ein paar wenige, die noch... Eigentlich stimmt mein. Ah ja, stimmt. Der kommt immer das Letzte. Die Editorial wird immer ganz am Schluss geschrieben, genau.
Wenn du auch weißt, was im Heft drinnen ist, logischerweise, und kannst Bezug nehmen.
Nein, weil man vorher nicht in den Sinn kommt. Ganz einfach. Ich kann es eigentlich erzählen. Nein, es ist im Grunde genommen, das Magazin ist seit, also für mich, ist seit 3 Wochen gegessen, weil die Kriminalitäten sind vergeben. Ich bin bereits im nächsten und übernächsten Magazin rein. Mit Themen und Journalistenanfragen für Interviews, dass möglichst lange Vorlaufzeit haben und seriös arbeiten können. Aber jetzt ist natürlich die Intensivphase von meiner Frau und ja, für mich eben das Editorial noch. Gell?
Ja. Wie geht man mit dem Druck um? Jetzt fahren wir heim heute Abend, vielleicht noch Mails lesen, vielleicht noch eine Diskussion im Auto über... Das Thema. Ja, gut,
der Druck, der ist normal. Sicher ein Strassenbauer, wenn er heimgeht, arbeitet um 5 Uhr, hat er die Schaufel weggelegt und geht seiner Freizeit zu. Aber bei uns vermischt sich natürlich alles so extrem. Oder? Wie jetzt heute Abend, das ist halb privat. Oder? Das ist ja lässig und schön. Und ich freue mich, dass ich da sein mit meiner Frau zusammen. Wir sind da hochgefahren. Sonnenschein. In Zürich hat es uns aber runtergeklärt. Also wir sind rechtzeitig weg. Und es ist ja alles auch ein Konzertbesuch. Und so ist zum Teil ein Müssen und zum Teil ein Wollen. Und früher war es mehr ein Müssen gewesen. Und heute muss ich auch nicht mehr so viel. Ich kann mir es viel besser aussuchen. Ich kann mit gutem Gewissen die Leute herschicken. Ich muss nicht mehr selber dabei gewesen sein. Und trotzdem gibt es eben, ich muss an jedem Festival muss ich mindestens einmal gehen. Oder? Ja. Und dann gibt es Highlights natürlich, wo ich dann vielleicht mehrmals schauen muss. Oder dann gibt es Konzerte von gut befreundeten Musikern, die ich jetzt aber vielleicht nicht gerade Lust habe. Dann gehe ich erst mal Club vorbei, um Sally zu sagen, wie man es sehen muss, ein paar Worte zu wechseln. Und dann muss ich das Konzert gar nicht unbedingt gesehen haben oder gehört haben.
Also wir sind froh, dass du hast dürfen müssen, wollen kommen. Zum Schluss eine Frage, die ich allen stelle im Laufe dieses Gesprächs. Du kommst jetzt zum Schluss über diese Frage. Wenn man als Jazzmusiker oder Jazzfreund Leute trifft, die keinen Jazz hören und im besten Fall nichts sagen, im schlimmsten Fall findet, ja, ist ja nur ein nervöses Gedudel. Das kann ich mit dem anfangen. Wie führst du sie an den Jazz her? Wenn du jetzt die Motivation hast, kannst du ja sagen, gut, vergiss es. Hörst du das, was du hörst, das ist okay. Aber wenn jetzt du die Mission hast, die Person anzuführen, wie gehst du vor? Was ist deine Strategie?
Puh, das ist mir relativ schwierig. Ich zeige ihm sicher zuerst mal das Jazz am Morgen. Das ist mir sicher klar. Nein, aber ich versuche, mir ist es ja sehr ähnlich gegangen mit der Katzenmusik am Anfang. Oder? Ich empfehle einfach jedem, das einmal zu hören. Aber ein Zwang oder irgendwie manisch ihm wollen, auf die Jazz-Seite zu holen, das Jazzboot reinzuholen, das ist sehr schwierig. Das, ich glaube, ist auch nicht unbedingt meine Aufgabe. Ich glaube, dass man das mit Musikern viel mehr machen. Indem sie vielleicht auch mal wildfremde Leute an Konzerte einladen. Oder? Und nicht nur einfach innerhalb ihrer Community bleiben. Oder vielleicht auch mal auf Gasse rausgehen und spielen. Ich verteile auch zum Teil den Festivalstand da und verteile gratis Magazin. Ja.
Ich danke. Mit dem Wort, was du gesagt hast, eben das müssen dürfen, dass das halb private da stattgefunden hat, dass du gekommen bist mit deiner Frau. Und jetzt gehen wir wirklich zurück und du hast gesagt, gell, es geht jetzt das ganze Wochenende bis an.
Ja, das ist normal.
Montagabend. Ja. Da wünschen wir toi, toi, toi und einen warmen Applaus für den Piwi Windmüller. Danke für den Besuch.
Danke vielmals, dass ihr da seid.